ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und auch zu einer neuen Facette unseres Bach-Kanals. In 5 Folgen wollen wir die öffentlichen Gespräche dokumentieren, die wir während des Bachfests 2026 in Leipzig mit verschiedenen Künstlern geführt haben. Diese Veranstaltungsreihe stand ganz im Zeichen der Bach-Hitparade, also einem Zyklus von 12 Konzerten, in dem insgesamt 50 Bach-Kantaten aufgeführt wurden, deren Reihenfolge durch eine große Umfrage unter der Bach-Community im Netz ermittelt wurde. Also, das Bachfest-Publikum hat sich hier durch diese Abstimmung das Programm selbst zusammengestellt. Wir haben während des Bachfests im Kupfersaal in Leipzig eine Talkshow veranstaltet und dabei viele prominente Gesprächsgäste eingeladen, also Dirigenten und Ensembleleiter, aber auch Sänger und Vertreter der neuen Bachgesellschaft. In den kommenden 5 Folgen des Bachkanals werden diese Talkshows in gekürzter Form wiedergegeben und den Anfang macht heute unsere Begegnung mit Ton Koopmann, dem Präsidenten des Bacharchivs und legendären Bach-Interpreten. Gehen wir also hinein in diese Talkshow vom 12. Juni 2026. Der Bachkanal trifft Ton Koopmann.
Herzlich willkommen, Ton Koopmann. Du bist schon ein paar Tage in Leipzig.
Ja, kann man sagen. Und das macht immer Freude, hier zu sein. Es ist Arbeit, aber welche schöne Musik darf man aufführen?
Wir hören das in Leipzig natürlich immer besonders gern, wenn es am Anfang so eine Liebeserklärung an die Stadt gibt. Du spielst Bach-Kantaten ja wirklich auf der ganzen Welt und seit so vielen Jahren. Jetzt möchte ich als Leipziger auch nochmal fragen, ist das was Besonderes, immer wieder hier in der Stadt, an dem Ort, wo er am längsten gewirkt hat und wo sein Grab ist?
Ja, hier durch die Stadt zu laufen und zu sehen, wie glücklicherweise so vieles noch nicht zerstört ist im Krieg. Und das Haus von Marianne Ziegler vorbeizulaufen, die Dichterin, wo Bach-Kantaten von geschrieben, welch ein wunderschönes Haus, man möchte mal gern hinein. Und so gibt es bei vielen, Kaffeebaum. Ich kann alle nennen, jedes Mal, wenn ich laufe, nehme ich eine andere Richtung.
Und ich meine auch das Musizieren, du spielst ja dieselben Noten, die du auch auf anderen Erdteilen spielst. Ist das was Besonderes in der Thomaskirche, diese Noten zu spielen, wenn man weiß, dort ist diese Musik zum ersten Mal erklungen?
Wenn ich zum ersten Mal ein Orgelkonzert spielte in der DDR-Zeit, in der Thomaskirche, das war noch nicht diese Orgel, aber eine sogenannte Auerbach-Orgel, dann hat man das Gefühl, Bach schaut über dem Schulter zu. Guck mal, machst du das gut? Hast du gut geübt? Und man sieht die strengen Augen von Bach und man fühlt sich doch intimidiert. Und dann zu hören, wie wir haben gestern Probe gehabt in Nikolaikirche, wie schön die Kirche klingt. Bach war nicht so happy mit dieser Kirche, aber wir sind eigentlich sehr happy mit dieser Kirche. Man fühlt sich wohl. Alles ist viel größer, als vorher war, dem Podium. Bach hatte nicht die Möglichkeit, eine Gruppe von 100 Leuten da zu bringen. Das haben wir dem frühen 20. Jahrhundert, vielleicht 19. Jahrhundert, schon zu danken. Aber dort auch mit einer kleinen Gruppe Musik zu machen. Wir sind bei Bach zu Hause.
Wunderbar. Und das, glaube ich, entspricht auch Ihren Gedanken hier, dass Sie alle gekommen sind. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hast du gedacht, als Michael Maul dir vor 2 Jahren etwa von der Idee erzählt hat, so einer Hitparade? Ich sage jetzt bewusst mal Hitparade, man könnte das eleganter auch ausdrücken, aber was hast du davon so gehalten? Geht denn das überhaupt?
Ich war sehr neugierig, was da rauskommt. Ich habe es selber nicht gewählt, ich habe es eigentlich vergessen, aber auch, ich finde, es ist nicht, glaube ich, die Sache für einen Musiker zu wählen, das sollt ihr machen. Aber ich war sehr erstaunt, was da rauskam und war auch erstaunt, welche Programme wir und meine Kollegen zu spielen, zu singen bekämen. Weil normal sind die Programme lang und das muss man auch probieren. Viele Kantaten haben wir für die Aufnahme, das war in 2004 fertig, aufgenommen und einmal im Konzert gespielt. Und danach ist die Musik im Archiv gegangen und ist wieder rausgekommen. Und wir sind ganz froh, dass alles noch da ist. Notizen auch, die wir gemacht haben. Auch viele Sachen ändere ich. Warum, weiß ich nicht. Aber ja, man lebt weiter, man wird ein bisschen älter. Und vor allem der Umgang mit Bachs Musik ist, nachdem wir die Aufnahmen gemacht haben, noch lockerer geworden. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig. Am Anfang denkt man, oh mein Gott, was wird er sagen? Machen wir das gut? Was tut man mit Tempo? Was tut man mit Artikulierung? Was tut man mit Dynamik? Und alle diese Sachen, ja, die kann man sich wieder auf neue überlegen. Und dann fängt man an zu proben, alle freuen sich. Da sieht man, ah, Leipzig, Bach-Kantaten, wunderschön. So, ich verstehe schon lang, dass Michael immer die Kantaten gewählt hat, weil welche unglaubliche Stücke sind dabei.
Welchen Stellenwert haben für dich die Bach-Kantaten im gesamten Werk von Johann Sebastian Bach? Du hast ja auch die Orgelwerke alle gespielt und spielst auch Orchesterwerke mit Amsterdam Baroque Orchestra. Ja. Welchen Stellenwert haben die Kantaten?
Ja, es ist so ein riesen Korpus, so viele Stücke mit so einem hohen Niveau, dass ich glaube, die sollen vielleicht das Nummer 1 in die Bach-Werkeverzeichnis kommen. Ja, es ist eine wertvolle Sammlung und wenn man die spielt, man ist selber auch emotionell dabei bezogen, weil man kann nicht Bach spielen und denken an das Wetter. Also man ist richtig bezogen bei der Text, worum es geht und man ist vor allem unter dem Eindruck von einem Mensch, der so genial, so kreativ war, dass er immer wieder uns erstaunen lässt. So, Bach-Kantaten Nummer 1.
Jetzt an euch beide die Frage, kann ein anderer Komponist des späten 17., beginnenden 18. Jahrhunderts mithalten mit Bachs Kantaten, mit diesem ganzen Gehalt, mit diesem Inhalt und der musikalischen Qualität? Oder ist das doch Bach, eine Weile nichts und dann die anderen? Vielleicht erstmal Ton und dann Michael?
Na, vielleicht kann ich nicht antworten und doch antworten. Ja. Wenn Graupner Bachs Stelle bekommen hätte, wenn er erlaubt wäre, nach Leipzig zu kommen, was war Leipzig anders gewesen? So, ich bin froh, dass nicht Graupner, obwohl ich seine Musik hochschätze, aber Bach hier gekommen ist. Und wenn ich die Musik von Bach vergleichen muss, ich würde zurückgehen im 17. Jahrhundert. Natürlich, Buxtehude ist kein Bach, aber ist nah. Es ist Musik, die mich so am Herzen geht und Musik, die so unterschätzt wird. Und auch wenn ich sehe, ich bin zufälligerweise Präsident von beide Gesellschaften. Und wenn ich sehe, wie viele er kommt zu eine Plauderei mit so vielen Menschen in der frühen Morgen und wie Arbeit wir geben müssen für Buxtehude, ein bisschen bekannter zu geben. Das haben wir die Musikwissenschaftler aus dem Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert zu danken, weil die gesagt haben, es gibt Großmeister und Kleinmeister. Und ich bin einverstanden, Bach ist ein Großmeister. Mhm. Und ich würde neben ihm nur zwei Komponisten nennen, Monteverdi und Joseph Haydn. Aber es gibt so viele, was wir Kleinmeister nennen, die ihre besten Momente fantastische Stücke geleistet haben.
Jetzt Michael, was sagst du?
Naja, ich will es auch versuchen, diplomatisch zu beantworten. Man muss ja sagen, also wir müssen ja den Bach, anders als das vielleicht das 19. Jahrhundert noch getan hat, nicht mehr noch weiter auf den Sockel heben. Wir wissen, er ist einfach mal der Beste. Aber man darf auch nicht unfair sein. Tatsächlich ist er nicht unbedingt von dieser Generation von Kapellmeistern der Bachzeit der fleißigste gewesen. Ja? Wir wissen, dass Telemann mindestens 14, 15 Jahrgänge Kantaten geschaffen hat. Graupner auch. Fasch, Stölze. Und wenn man sich diese Musik anhört, muss man sagen, gibt es große Schätze drin. Tolle Handwerker sind das gewesen, die es in ihrer Klangsprache geschafft haben, oft sehr bildhaft den Text einer Kantate in Musik zu setzen. Es ist ja Gebrauchsmusik, die im Grunde genommen mit den Mitteln der Musik eine Art Predigt abliefern soll zu dem Evangeliumstext des einzelnen Sonntags. Und das haben die alle toll gemacht. Ja, aber für mich ist bei Bach, der jetzt wirklich vergleichsweise am wenigsten fleißig war, wir haben ja nur eben 3,5 Jahrgänge jetzt hier so aus der Leipziger Zeit und vieles deutet darauf hin, dass er dann in den 30er, 40er Jahren das nicht mehr in diesem großen Stil gemacht hat oder vielleicht auch gar nicht mehr. Aber das Erstaunliche ist ja, erster, zweiter Jahrgang, wo wir wissen, Bach komponiert wie alle anderen auch im Wochentakt diese Stücke. Sie sind nicht nur handwerklich höchstes Niveau, sondern dieser Grad an Kreativität, an Innovationskraft, wie er entweder den Text musikalisch illustriert, manchmal auch konterkariert, ja, ist schon erstmal ganz erstaunlich. Und je tiefer man reinschaut, vielleicht sogar anfängt, Noten zu zählen, man stellt immer wieder fest, da gibt es noch eine Dimension, die man noch gar nicht erkannt hat. Und man fragt sich, wie kann ein Gehirn über 1, 2 Jahre nicht nur handwerklich Woche für Woche ein Meisterstück schaffen, sondern im Grunde genommen diesen Grad von Innovation so hochhalten. Ich frage mich wirklich, was hat der eigentlich jeden Morgen zu sich genommen, dass der so kreativ drauf war? Und das hat kein anderer.
Ja, ja. Also ich würde vielleicht noch ergänzen, Michael, was uns ja manchmal so geht, wir versuchen diese Kantaten irgendwie zu beschreiben und wir stoßen ja auch immer wieder an Grenzen, wo wir eben sagen können, das können wir jetzt gar nicht erklären und das ist auch gut so, finde ich, dass wir das nicht können.
Ich habe im Augenblick ein Zitat, was ich wahnsinnig gerne bringe. Ich habe das erst vor einem halben Jahr kennengelernt und fand es erst blasphemisch, finde es aber immer besser. Ich meine, diese Kirchenmusik ist ja nichts anderes bei Bach als Illustrationen, Predigten über bestimmte Abschnitte aus der Bibel. Ja? Und es gibt diesen rumänischen Philosophen Emil Cioran, lebte dann in Frankreich und das war ein richtiger Nihilist, der hat an nichts geglaubt, wirklich. Ja? Aber der hat einen ganz tollen Satz gesagt, weil es gab ein was, an was er geglaubt hat, das war nämlich Johann Sebastian Bach. Er hat gesagt, wenn es einen gibt, dem Gott alles zu verdanken hat, dann ist es Johann Sebastian Bach. So. Und denken Sie mal ein bisschen drüber nach. Das klingt erstmal blasphemisch, aber es meint ja, wie schön, dass all diese wirklich zentralen Sätze aus der Bibel, und das sind ja manchmal Dinge, wo es uns auch schwerfällt, heute in der aufgeklärten Welt daran zu glauben, so eine Auferstehung von einem selber oder so. Aber das verbunden mit einer Musik, die regelrecht göttlich daherkommt, das ist the perfect match. Und das macht den Gott und die Auferstehung und alles plausibel. So.
Sehr schön. Ja. Was sagst du zu diesem Zitat?
Ja, ich habe lange hier das Buch von Martin Petzold, Bachers Ausleger der Bibel, gelesen. Und das fand ich unglaublich wichtig, um Bach kennenzulernen.
Also dieser Satz stimmt schon irgendwie. Wenn Gott jemand was zu verdanken kann, dann Johann Sebastian Bach. Ja. Sehr schön.
Also jedenfalls sehr als Sprachrohr, ne? Als Übersetzer, als Vermittler ins Herz hinein.
Wo wir jetzt, Ton, dich hier haben, ich habe schon gesagt, seit so vielen Jahrzehnten bist du präsent auf der Bachbühne und hast so viel Bach aufgeführt, in den 90er und 0er Jahren die ganzen Kantaten eingespielt. Jetzt würde ich mal so ein bisschen allgemeiner fragen, wie hat sich aus deiner Sicht die Bach-Interpretation, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren geändert? Wie dynamisch ist das?
Am Anfang, meine früheren Kollegen haben richtig das Beste getan, was die tun könnten. Ich meine, es gibt auch sehr, sehr interessante Aufführungen von Hanoncourt, Leonhard, die es gemacht haben. Bei Leonhard sieht man, Leonhard bleibt Leonhard bis Ende. Hanoncourt ändert sich, geht die Welt vom 19. Jahrhundert hinein auch und vielleicht mal ein bisschen zu weit weg von Bach. Aber ohnehin, alle bei haben Bachs Musik geliebt. Meine erste Erfahrung mit Bach-Kantaten war, wenn ich im Gymnasium war, dann hatte ich einen kleinen Schulchor gemacht. Und was haben wir gemacht? Nummer 4, Christ lag in Todesbanden. Das war, was wir tun können. Wir brauchten kein Orchester dabei. Ich könnte auf die Orgel mitspielen und damit haben wir es gelöst. Wie es gewesen ist, keine Ahnung. Aber die erste Kantate, die ich richtig aufgeführt habe, war zusammen mit Philipp Herrewege. Er hat gehört, dass ich ein kleines Barockorchester hatte und er kam nach Amsterdam. Wir haben damals Sonntagnachmittag in einem literären Café gespielt. Barockmusik, weil immer war natürlich Jazzmusik, Popmusik da. Und ich habe die Leute überzeugt, aber warum nicht am Sonntagnachmittag klassische Musik? Und wir haben dann Musik, Händel, Telemann, Bach, so eine Stunde, anderthalb Stunden. Und das war in den Nachrichten in Belgien. So, Philipp hat das gesehen, ist nach Amsterdam gekommen und da haben wir uns kennengelernt und haben uns befreundet, eigentlich auf dem ersten Moment. Und er sagt, ja, weißt du, ich habe einen ganz kleinen Chor, es ist nichts, aber könnten wir etwas zusammen machen? Und das war Kantate 12, Weine, Klagen, Sorgen, Sagen, wunderschöne Kantate. Aber diese Kantate, da war René Jacobs, Countertenor, Philipp hatte Psychiatrie studiert, er war Student. Kollegen von Kahle waren alle Jungen und Mädchen, so um die 20. Und die haben von den Holländern Zigarren rauchen gelernt. Das war alles typisch.
Und deine Haare gingen bis hier, oder?
Typisch 70er Jahren. Aber dann kam Johannes Passion. Und damit, wenn wir zum ersten Mal haben gedacht, das ist so ein großes Werk, man muss richtig Zeit haben zu üben. So, wir haben, glaube ich, ich bin sicher 10-mal in Gent, in Belgien, wo er lebte, gewesen, habe gearbeitet mit Chor und ich wusste nicht so viel mehr als er. Dann ist das Orchester, das war Musica Antiqua Amsterdam, da hat Reinhard Goebel noch in der zweiten Geige gespielt, und aber Marie Leonard war die Konzertmeisterin. Und wir haben angefangen und gesehen, wie schwer das ist. So am Anfang, was tut man? Man müsste sich richtig Gedanken machen. Und wir haben immer nach den Proben, während Pausen in der Probe, immer geredet über Bach. Was tut man damit? Was tut man mit den Chören? Na, für uns war es klar, die schönsten Stücke in den Bach-Kantaten sind die Chöre, nicht die Chören. Dann die Arien und dann bitte schnell weiter. Und wie die guten Sachen wiederkommen. Das hat richtig einige Zeit gedauert. Und es war ein Holländer, ein Kritiker, der mich immer gefolgt hat damals. Und der sagte, Koopman, ich war katholisch erzogen, versteht nichts von den Chören. Und irgendwo in den 80er Jahren hat er gestanden, nachdem ich Matthäus schon aufgeführt hat, und hat gesagt, nun fangst du an zu verstehen, was die Chören meinen. Und das war auch mit die Richtative so. Richtative, ja, es wird etwas erzählt, aber das kennen wir schon. Und es ist schön, aber danach kommt es viel schöner. Und letzte Zeit, wir haben zum Beispiel ein Konzert gemacht außerhalb Bachfest in Leipzig mit ganz unbekannten Kantaten von Bach. Auch die meisten Solisten, außerhalb Klaus Mertens natürlich, nie gesungen hatten. Und das Resultat von die Richtative war wirklich peinlich. Die können das alles wunderbar singen, aber ich denke immer bei einem Rezitativ, wir erzählen die Kinder. Und die Kinder sagen, Papa, ist das wahr? Oh. Und dieses Gefühl soll der Evangelist, jeder, der ein Rezitativ singt, machen. Wir erzählen eine Geschichte und ohne die Geschichte funktioniert die Kantate nicht. Funktioniert auch Johannes Passion, Matthäus Passion nicht. Und ich bin ganz froh, das ist eine große Erreichung in meinem Leben. Wenn ich sehe die Choräle, ich mache manchmal ein glückliches Choral, manchmal auch ein trauriges Choral, aber ich gehe nicht darum, dass das Ende vom Choral immer das große Forte sein muss. Es kann auch mal intim zurückgehen. Und dann zu sehen, an Körpersprache von dem Chor, die genießen das, die hören das mit mir. Und das gibt Inspiration zu mir, vom Chor aus, und von mir hoffe ich auch zum ganzen Gruppe. Weil es ist nicht immer ein Happy Ending, aber es ist immer ein positives Ende. Auch wenn Sachen negativ waren. Und ja, das ist eine große Änderung, die ich mitgemacht habe, weil natürlich am Anfang könnten auch die Streicher eigentlich das noch nicht spielen. So in den 70er Jahren, wenn wir zum ersten Mal Johannes Passion gemacht haben, auch zum ersten Mal Matthäus gemacht haben, wie schwer war das? Heute hört man noch immer bei den Blechblasinstrumenten, dass es noch nicht von selber geht. Aber das ist richtig schwer. Und Bach hatte Leute, die das könnten. Wir sagen manchmal, waren bei Bach die Musiker so gut wie die heutige. Und man soll nicht vergleichen mit modernen Instrumenten. Das ist anders. Historische Instrumente haben ihre eigenen Schwierigkeiten, Probleme. Auch manchmal, wie beim Blech, glaube ich auch sicher, dass die Instrumente noch nicht gut gemacht werden. Dass man anderes Material braucht, anderes Mundstück und so. Es gibt noch eine Entwicklung, glücklicherweise. Wir haben noch nicht alles entdeckt von Bach. Aber sicher ist, dass man, wenn man in hoher Stimmung spielt, wenn man in tiefer Stimmung spielt, Leute können das. Und auch bei Bach wird mal ein Ton nicht sauber gewesen sein und er wird vielleicht böse geschaut haben. Ich schaue nicht böse, ich verstehe.
Nein.
Aber ich hoffe, dass es nicht passiert.
Also spielt schon auch diese Professionalisierung, Instrumentenbau und Ausbildung vor allem eine ganz große Rolle, dass die Interpretation sich so auch spezialisiert hat. Ja. Siehst du das positiv oder hat das auch negative Beispiele, also dass das dann irgendwie zu schnell gemacht wird oder weil die einfach zu gut sind und gar nicht mehr auf den Inhalt so sehr geachtet wird?
Ja, die Gefahr ist natürlich immer, auch wenn man in die Szene eintritt, was tut man? Viele Leute schauen, welche Aufnahmen es gibt. Ah, das haben wir noch nicht gemacht. Denkt vier Jahreszeit, um nicht über Bach zu reden. Was könnte man noch tun, nachdem schon 110 Aufnahmen da sind? So, ich glaube, es ist nicht wertvoll, so zu denken. Es ist wertvoll zu denken, was sagt die Musik mir? Und zu hoffen, dass man recht hat. Wir wissen es nie. Wenn wir Bach im Himmel begegnen werden, hofft man nur, dass er sagen wird, nicht schlecht. weil das war sein Kommentar auch zu den Sängern, die er hatte. Er hat nicht gesagt, tolle Sänger habe ich. Er hat gesagt, die nicht schlechte nehme ich und die unbrauchbare weg damit von der Schule und so weiter. So, Bach war ein sehr klarer Mensch. Aber ich glaube, Barock heißt Kontrast. Das heißt, schnell und langsam gehören dazu. Wenn man sehr langsam ist, darf man auch mal richtig schnell sein. Aber zu wissen, kommt es weiter. Wie groß ist die Kirche? Wie heilig ist die Kirche? So, es bleibt doch, ich darf Bach spielen und ich kann nicht tun, was ich will. Der Musik, der Text zeigt mich etwas und ich soll das gehorsamen.
Wenn ich hier mal kurz noch ergänzen darf, ich bin jetzt hier nicht das Sprachrohr für Bach, aber ich bin mir sicher, wenn du ihm dann irgendwann mal, und hoffentlich dauert das noch sehr lange, bis du ihm im Himmel begegnest, aber er wird, glaube ich, nicht nur sagen, nicht schlecht in deinem Fall. Was ich total bezeichnend finde, ist eine Geschichte von einem Bach-Schüler, Johann Christian Kittel, ganz später Bach-Schüler, der mal aufgezeichnet hat, wie das war, wenn man bei Bach bei den Kantatenaufführungen mitgewirkt hat. Und wenn man als Schüler die Aufgabe bekam, den Basso Continuo an der Orgel oder am Cembalo zu spielen, hat er gesagt, dann war das gewissermaßen der heiße Stuhl, weil man durfte sich nicht mit einer schmalen Continuo-Aussetzung herauswagen. Und selbst wenn man ganz viel gemacht hat, musste man immer noch jeden Augenblick damit rechnen, dass von hinten zwei Hände kommen und mit in die Tasten greifen, um eben sozusagen das Ganze noch mehr auszustaffieren. Und ich würde sagen, das ist bei Tonnenkoopmann nicht leicht, da noch was zusätzlich zu machen, weil er da schon verdammt nah dran ist.
Und ich habe mich um eine Frage jetzt die ganze Zeit ein bisschen gedrückt, lieber Ton, und du hast am Anfang gesagt, du hast nicht mitgevotet, das ist Aufgabe des Publikums, aber jetzt würde ich dich doch mal fragen, hast du eine Lieblingskantate von Bach oder sagen wir, hast du vielleicht drei Lieblingskantaten von Bach? Und wenn ja, welche sind das?
Ja, ich kann ganz einfach sagen, Kantate 127, Herr Jesu Christus, ein Mensch und Gott, das ist schon Jahren meine Lieblingskantate. Und direkt dazu käme, wacht auf, ruft die Stimme. Und dann geht es zwischen Actus Tragicus und Trauerode. So, ich habe vier.
Hervorragend. Kannst du das für die 127 noch mal ein bisschen näher erläutern vielleicht?
Ich meine, die Kantate hat die schönste Sopran-Arie, die ich kenne. Mit zwei Blockflöten, die plock, plock, plock. Und dann eine Oboe, die lyrisch dagegen spielt. Und am Ende, plötzlich pizzicato, es alles geht zum Tode.
Die Seele ruht in Gottes Händen.
Ja, so wunderschön. Die Kantate hat einen wunderschönen Öffnungschor, wieder mit Blockflöten, Oboen, die direkt Cantus Firmus spielen, die Melodie von der Kantate spielen. Die Melodie wird übernommen von den Streicher, die wird übernommen von den Blockflöten. Auch in der Bassgruppe hört man wunderschöne Konstruktion, aber welch ein Wunder, diese Kantate. Dann im gleichen Stück eine Trompetenarie, der Posaune vom letzten Urteil ist da und Gott stellt uns zur Ruhe. Es wird alles gut gehen. Kleine Schlusschoral. Ja, das ist so ein Miniaturkantate, die alles hat, was man sich wünscht. Und wunderschöne, traurige, aber hoffnungsvolle Kantate.
Ganz herzlichen Dank, Ton Koopmann, dass du gekommen bist. Ja. Hey. Danke dir.
Soweit die Talkshow vom Bachfest 2026. Der Bach-Kanal traf Ton Koopmann.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.